Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es geht um Ost und West, Literatur und Wissenschaft, um Verbindendes und Trennendes in einem Buch, das über den Beitritt der DDR zur BRD und zur Europäischen Union reflektiert. Geschrieben haben es der Historiker Kiran Klaus Patel gemeinsam mit dem Schriftsteller Ingo Schulze. Und gleich sind die beiden bei uns hier zu Gast. Doppelt verbunden, halb vereint. Der Titel dieses Buchs, der sagt eigentlich schon alles. Es geht um den Beitritt der DDR zur BRD und zur EU in einem Buch, das auch ein Autorendoppel geschrieben hat. Kiran Klaus Patel, Historiker und Professor für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts in München. Und dort ist er uns auch zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Patel.
Guten Morgen, Herr Patel. Guten Morgen.
Und der Schriftsteller Ingo Schulze. Er ist Autor preisgekrönter Romane und Erzählungen und er ist hier bei mir im Nachbarstudio. Herzlich willkommen, Ingo Schulze.
Hallo, guten Morgen.
Herr Patel, Sie schreiben ja in der Einleitung, dass die Entwicklungen 89-90 auf deutscher und europäischer Ebene ein Experiment waren und auch dieses Buch eins ist, weil Sie sich eben als Historiker einen Schriftsteller dazu geholt haben. Wie ist denn diese Idee entstanden bei Ihnen?
Die Idee kam eigentlich zustande durch eine Einladung nach Hamburg. Ich hatte da das Glück, ein Fellowship anzutreten, ausgeschrieben von der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung, dem Europakolleg. Und die Idee war, über ein wichtiges zeithistorisches Thema nachzudenken, das aber nicht nur als wissenschaftliche Frage zu untersuchen. Ich habe mich lange mit dem europäischen Einigungsprozess beschäftigt und dachte, dass dieser Zusammenhang zur deutschen Einheit bisher zu wenig untersucht wurde. Aber eigentlich danach ruft, nicht nur wissenschaftlich zu diskutiert zu werden, sondern in ein breiteres Gespräch gebracht zu werden. Deswegen meine Anfrage an Ingo Schulze, der dann sofort netterweise zugesagt hat, sich auf dieses Experiment einzulassen.
Sie haben sofort zugesagt, Herr Schulze. Warum? Wie hat Herr Patel Sie überzeugt?
Das ist ja sehr schön, wenn man einfach mal von Wissenschaftlern eingeladen wird, also nicht aus der eigenen Zunft. Und das hat mich sehr interessiert. Und so zusammenzuarbeiten ist, wie gesagt, war für mich neu. Und ich fand das sehr verlockend.
Gleich am Anfang in dem Buch heißt es, dass viel zu wenig mitgedacht wird, dass ja am 3.10.1990 nicht nur die DDR der BRD beigetreten ist, sondern eben auch Teil der EU, damals noch EG, wurde. Was hatte das denn zur Folge, Herr Patel? Oder anders, was ändert sich, wenn man die europäische Perspektive dazu nimmt?
Was sich ändert, ist, dass man eben nicht nur über deutsch-deutsche Fragen spricht, sondern sieht, wie grundstürzend die Veränderungen auch eben gerade in dem, was dann oft die neuen Bundesländer genannt wird, durch den Beitritt zur damaligen Europäischen Gemeinschaft wurde. Es ist nämlich so, dass eben die damalige DDR nicht einfach nur irgendwie zu einem westlichen marktwirtschaftlichen System beitrat, sondern in ein Regelwerk, das sehr spezifisch war, das der Europäischen Union. Und das war eigentlich den meisten Menschen in der damaligen DDR gar nicht bewusst, auf was sie sich da einlassen würden, dass sie sozusagen als Beifang zur deutschen Einheit auch noch diese europäische Einheit mitbekommen würden.
Herr Patel schreibt im Text, der EG-Anteil an der Transformation, der blieb für die meisten Ostdeutschen weitgehend unsichtbar. Haben Sie das auch so erlebt, Ingo Schulze?
Mir ist es ehrlich gesagt jetzt erst durch die Beschäftigung damit klarer geworden oder überhaupt klar geworden. Wir erlebten das halt als Bundesrepublik und machten uns da, glaube ich, nicht weiter Gedanken. Also, dass man dann noch weiter fahren konnte, das war natürlich wunderbar und das wollte man. Aber über dieses ganze Regelwerk, das wir eigentlich EG-Gesetz oder übernahmen, das war uns nicht klar.
Das heißt, Sie haben das auch jetzt erst sich so richtig vergegenwärtigt, diesen Anteil daran?
Doch, das muss ich sagen. Und natürlich auch so eine gewisse Traurigkeit. Ich war erstmal ziemlich ratlos auf die Frage von Kiran Patel hin, wie ich das aus östlicher Sicht erlebt habe, weil eigentlich die DDR gar nicht als Verhandlungspartner mit der EG aufgetreten ist, weil das war so schnell klar, dass es einen Beitritt gibt und die haben immer nur mit Kohl dann gesprochen. Das ist wie bei den 2+4 Gesprächen, da hat die DDR auch nicht viel was sagen können oder Beitritt zur NATO. Das war ja auch Sachen, die gingen eigentlich, das war überhaupt keine Ostdiskussion.
Sie schreiben ja, Herr Patel, nirgendwo schien das utopische Potenzial des Umbruchs schneller zu verglühen als in Deutschland. Nee, das steht bei Ingo Schulz.
Nee, das steht bei ihm.
Ah ja, das bin ich schon ganz durcheinander. Entschuldigung. Und hatte denn daran nicht zuletzt auch das institutionelle Gefüge der EG einen Anteil, dass das so schnell verglüht ist, Herr Patel?
Ich würde sagen, sehr wohl, ganz genau, weil eben im Grunde eine europäische Form schon vorhanden war, genau zu diesem Zeitpunkt, als es diesen Umbruch in Ostmitteleuropa gab. Und insofern gerade für viele westeuropäische, westdeutsche Akteure, das im Grunde naheliegend war, sich auf genau dieses Europa einzulassen, während in der späten DDR, gerade in dieser unglaublich interessanten, dynamischen Umbruchsphase, viel von Europa die Rede war, aber nicht besonders viel von diesem spezifischen Europa der damaligen Europäischen Gemeinschaft. Und ich glaube, diese Dissonanz hat Nachfolgen und Spätfolgen bis heute.
Nämlich welche?
Dass im Grunde nicht quasi reflektiert wurde oder auch gesehen wurde, wie prägend dieser Einfluss der europäischen Seite sein würde. Ich darf daran erinnern, dass zum Beispiel in anderen Erweiterungsrunden der europäischen Gemeinschaft lange Übergangszeiten geschaffen wurden. Das war schon bei den Erweiterungen der 80er Jahre für Spanien, Griechenland und Portugal so, auch bei der großen Osterweiterung 2004. Der Fall von 1990 ist eigentlich der einzige, in dem das europäische Recht mit all seinen Verpflichtungen und Möglichkeiten quasi sofort weitgehend galt. Und das hieß, dass gerade im Bereich der Wirtschaft der Zusammenbruch auch eben durch das europäische Regelwerk befeuert wurde. Natürlich brachte die Europäische Gemeinschaft auch Hilfen und Unterstützung, aber der massive Schnitt und der Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft hat nicht zuletzt mit diesem EEG-Faktor zu tun. Und das haben wir bisher zu wenig gesehen.
Das fand ich auch sehr interessant, Herr Schulze, dass Herr Patel das so erklärt, weil da leben ja ganz andere Narrative fort, oder?
Naja, ich habe eigentlich damit auch nochmal begriffen, es hieß ja immer keine Experimente. Und das war eigentlich das allergrößte Experiment, das man machen konnte. Also ohne Vorbereitungszeit eine Währungsunion, ohne Vorbereitungszeit eben diese ganzen Idee übernahm. Das konnte eigentlich nur schief gehen. Das war so ein Prokrustesbett, auf das man dann die DDR gelegt hat. Für mich war es jetzt einfach auch nochmal interessant, nochmal näher zu gucken, was ist eigentlich genau in der DDR passiert? Warum ist es von dieser Selbstermächtigung im Herbst 89 dann eigentlich zu so einem, man kann gar nicht sagen, zu so einem Abnicken gekommen ist, wo der Ostanteil am Mitbestimmen so gen Null tendierte.
Und was haben Sie da rausgefunden für sich nochmal Neues?
Nee, man muss sehr genau hinschauen, zum Beispiel das Ost-CDU, West-CDU, die haben ja bis Ende Januar überhaupt nicht miteinander gesprochen. Und wie Kohl dann natürlich auch auf Wunsch von Lothar de Maizière dann erst am 5. Februar die Allianz für Deutschland schmiedet. Am 1. Februar reden die eigentlich das erste Mal miteinander. Und de Maizière sagt, wir haben 5 Tageszeit und das haben die anderen nicht. Wir haben in jedem Stadtteil, in jedem Land, in jedem Kreisstadt haben wir einen hauptamtlichen Mitarbeiter, meistens sogar mit einer Immobilie. Und so kommt eigentlich Kohl erst ins Spiel, in die DDR-Politik, in die DDR-Wahlen. Anfang Februar 90 war die Ost-CDU, lag die noch 1 Prozentpunkt hinter der PDS bei 11%. Und dasselbe ist auch mit der Währungsunion. Also der Bundesbankchef kommt am 5. Februar in den Osten, spricht mit dem DDR-Staatsbankchef, mit Christa Luft, der Wirtschaftsministerin. Und die sehen das eigentlich ganz optimistisch, wie wir da zusammenkommen können. Währungsunion ist überhaupt kein Thema. Am einen Tag später verkündet Kohl in einer Fraktionssitzung, um seinem Rivalen Späth zuvorzukommen, diese Währungsunion. Und alle Dementi und Warnungen, also Dementi insofern, dass das, sagen wir mal, Widersprüche, bleiben ungehört. Kohl entfaltet ein solches Feuerwerk an Aktionen und auch an Falschinformationen mit Zahlungsunfähigkeit und so weiter. Also, und da gibt es dann so allmählich einen Stimmungsumschwung. Und wenn man sich anguckt, von Anfang Februar bis 18. März, also von 11% auf 42%, das hat selten in einer europäischen Wahlkampf gegeben.
Herr Patel, Sie haben sich ja extra Ingo Schulze dazugeholt, um nochmal eine andere Perspektive auf das Thema zu kriegen. Was hat denn jetzt Ihnen da nochmal diese Sicht des Literaten an Neuem eröffnet?
Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, darüber nachzudenken, was dieser Prozess, der natürlich jetzt 30, 35 Jahre zurückliegt, für heute auch heißt. Und der Schütze hat gerade nochmal rekonstruiert einen Aspekt, einen wichtigen Aspekt der damaligen Entwicklung. Was mir nochmal wichtig war, die Geschichte nicht nur als Geschichte zu verstehen, sondern als Geschichte, die unsere Gegenwart bis heute wesentlich prägt. Also ich kann nur auf ein Beispiel vielleicht nochmal in den Zusammenhang verweisen, dass zum Beispiel die Zustimmungswerte zur Europäischen Union in den 5 neuen Bundesländern bis heute eigentlich stabil unterhalb den alten Bundesländern liegt. Und das hat, glaube ich, auch mit dieser ganz besonderen Form des Beitrittes nochmal zur damaligen europäischen Gemeinschaft zu tun. Also insofern sind es Problemlagen von heute, über die Herr Schulze sich ja auch schon in anderen Zusammenhängen sehr intensiv geäußert hat, wo ich dachte, es wäre spannend, mal dieses Gespräch zwischen einer eher Westdeutschen und einer vielleicht eher Ostdeutschen, ohne dass wir uns da in diese Boxen sozusagen festlegen wollen, zu suchen und eben auch zwischen Literatur und Wissenschaft. Das ist das, was wir versucht haben.
Wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass Sie beide ganz schön so persönlich und biografisch einsteigen in dieses Thema in Ihren Texten. Das und auch ganz unterschiedlich da drauf geguckt haben. War das auch noch mal sehr erhellend für Sie, Herr Schulze, wie Herr Patel das da im tiefsten Schwaben quasi ganz anders erlebt als Sie?
Da muss ich widersprechen. Baden, das ist
ja, Entschuldigung. Oh ja, da sind ja die Schwaben und Badenser immer ganz empfindlich. Entschuldigung.
Mein Großvater ist ein Badener. Insofern, nein, für mich war, ich wusste eigentlich erst gar nicht, was ich schreiben soll, bis ich dann von Tiran Patel diesen Beschreibung seines Geburtstages, sein eigener Geburtstag am 3. Oktober las. Und dann dachte ich, schau an, da gab es jemanden tief im Südwesten, der genauso enttäuscht ist wie ich, denn dieser 3. Oktober war für mich überhaupt kein Feiertag. Ja? Also das war, damit waren eigentlich alle Reformen, Dinge, alle Überlegungen waren plötzlich erledigt. Und ich meine, wenn man über unser Land nachdenkt, dann muss man ja mindestens zwei Geschichten erzählen, wenn nicht noch mehr, also auch die der Immigranten ja letztlich. Aber dass es eben aus Ost- und Westsicht erzählt wird. Und natürlich bin ich kein Wissenschaftler und hatte da auch gar keinen Ehrgeiz. Aber so, glaube ich, ist das eine ganz schöne Ergänzung.
Herr Patel, Sie beschreiben da, wie gesagt, Ihren 19. Geburtstag. Was denken Sie, wie relevant das Thema für heutige 19-Jährige in Ost und West ist?
Da müsste ich eigentlich nur meine 18-jährige Tochter fragen. Ich glaube, es ist schon sehr weit weggetreten. Und insofern scheint es mir auch wichtig, weil es eben auch unterschiedlich weit weggetreten ist, in Ost und in West und in den jeweiligen Familien, nochmal ein Gespräch mit diesem Buch, mit Ingo Schulze zusammen anzubieten, weil es eben nicht nur ein abgeschlossenes historisches Kapitel ist, das man sozusagen zu den Akten legen kann, sondern die Nachwirkungen genau dieser Doppelgeschichte eigentlich nochmal neu zu sehen ist. Und was mich auch so ein bisschen störte an den Ritualen, die ja sozusagen immer zum 3. Oktober stattfinden, dass der Ereignisse von 1989-90 erinnert wird und dann auch die Probleme benannt werden, eben sehr stark deutschzentriert eigentlich vonstatten geht und diese europäische, internationale, teilweise auch globale Dimension eigentlich keine Rolle spielt. Das Buch versucht dem ein bisschen was entgegenzuhalten.
Vielen Dank, Kieran, Klaus Patel und Ingo Schulze für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen beiden.
Danke.
Dankeschön.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das hat den Titel Doppelt verbunden, halb vereint, der Beitritt der DDR zur BRD, zur Europäischen Gemeinschaft. Und erschienen ist es im Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Über 1 Million Mal hat sich die Krimi-Trilogie 18-4 von Shu Haobui in China verkauft. Der Autor, Jahrgang 1977, gehört zu einer neuen Generation selbstbewusster chinesischer Autoren und Autorinnen, die sich auch nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen lassen, also Filme, Romane und Fernsehserien, Drehbücher schreiben. Jetzt ist der erste Band seiner Trilogie auf Deutsch erschienen, Der Hauptmann und der Mörder. Und dieser Titel hat es gleich auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste geschafft. Juror Kolja Mensing stellt den ungewöhnlichen Neueinstieg aus China vor.
Neue Krimis.
Ja, das ist schon richtig. 18-4 kommt aus China. Aber auf den ersten Blick ist dieser Krimi ein knallhart kalkuliertes internationales Produkt. Sehr schnell, sehr spannend, mit einer immer komplexer werdenden Serienmördergeschichte im Netflix-Format und mit vielen, manchmal lustigen, manchmal lässigen Querverweisen in den westlichen Kanon. Ich sag mal nur ein Beispiel. Am Anfang von 1804 fordert der Killer seinen Gegenspieler bei der Polizei in einem Brief zu einer Art Zweikampf heraus. Und wenn in diesem Brief dann die Formulierung zu finden ist, ich kann deine Ungeduld riechen, dann ist man für einen kurzen Moment sicher nicht in Chengdu in China, sondern in diesem Gefängnis in Baltimore, in dem Jodie Foster damals in Schweigen der Lämmer vor Hannibal Lecters Zelle stand und er sie erstmal auf ihr Parfüm und ihre Feuchtigkeitscreme angesprochen hat. Aber 1804 von Zhu Haohui ist eben auch ein sehr chinesischer Krimi. Schauplatz der Geschichte ist Chengdu, eine extrem schnell wachsende Metropole im Westen des Landes. Unter anderem lässt Apple hier den Großteil seiner iPads produzieren. Und in dieser aufstrebenden Stadt macht jetzt ein Serienkiller Jagd auf Menschen, die sich moralisch etwas haben zu Schulden kommen lassen und die zur neuen, rücksichtslosen Elite von Chengdu gehören. Also ein einflussreicher Unternehmer zum Beispiel, der früher als Spitzel gearbeitet hat, oder die Geschäftsführerin eines Modelabels, die mit ihrem aus Deutschland importierten BMW mit Absicht einen bettelarmen Straßenhändler überfährt und das Ganze dann als unwichtigen Unfall abtut. Ich habe den ersten Teil dieser Trilogie ehrlich gesagt ziemlich verschlungen. Auch weil Zhu Haohui in 1804 gleichzeitig eine Geschichte aus den 80er Jahren erzählt, als Chinas Wirtschaft nach den Reformen von Deng Xiaoping zu wachsen begann und die südostasiatischen Drogenkartelle Chengdu als Umschlagplatz entdeckten. Die boomende Stadt von heute ist auf Blut gebaut. Das ist eine Botschaft, die bei Chinas Zensurbehörden doch eigentlich nicht gut ankommen kann. Und trotzdem ist dieses Buch in China ein Bestseller. Am Ende hat mich dann doch am meisten diese Uneindeutigkeit dieses Thrillers fasziniert. So ganz klar ist nämlich nicht, ob 1804 ein Anzeichen für eine neue Lässigkeit im Umgang mit der doch recht deutlichen Kritik an Chinas autoritärem politischen System ist oder ob diese Trilogie Teil der sogenannten Softpower-Strategie ist, mit der China sich als kulturelle Weltmacht im Streaming-Format etablieren will. So kann man 1804 auch lesen. Chinas Rolle auf dem Bestsellermarkt als Politkrimi.
Kolja Mensing über Zhu Haohuis Roman 1804, der Hauptmann und der Mörder. Aus dem Englischen, also nicht aus dem Chinesischen, übersetzt von Julian Häfs, erschienen ist das Buch beim Heine Verlag in München. Und mehr zu unserer Krimi-Bestenliste für Februar finden Sie auch auf unserer Website unter deutschlandradio.de. Wir sind hier, so ruft man schon mal, um auf sich aufmerksam zu machen, im Wald, in einem überfüllten Raum oder auch in einer Gesellschaft, die ihre eigene Vielfalt manchmal übersieht. Und um die geht's beim Festival für kulturelle Diversität, das jetzt zum zweiten Mal in Frankfurt am Main stattfindet. Und ich bin mit Selma Wels verbunden, eine der Festivalleiterinnen. Hallo, herzlich willkommen, Frau Wels.
Hallo, guten Morgen.
Worum geht's vor allem in den nächsten Tagen? Was ist die Idee bei diesem Festival?
Also die Idee, letztes Jahr, ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau, war es uns wichtig, dass wir mit den Dingen, die wir tun können, etwas tun. Und wir haben dann beschlossen, dass wir ein Festival ins Leben rufen, haben viel Unterstützung bekommen, um einfach migrantisch wahrgenommenen Teil der Gesellschaft, der immer noch als fremd angesehen wird, obwohl wir hier geboren und aufgewachsen sind und dieses Land prägen, und auch andere und neue Perspektiven mit einbringen, zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, unsere Festivalgäste sind allesamt in Deutschland lebende und implizit oder explizit von Rassismus betroffene Menschen.
Wer ist denn da so dabei? Wer ist denn dieses Wir im Festival-Motto?
Dieses Wir ist dieses Jahr wieder weiterhin auch Autorinnen und Journalisten, die sich mit dringenden Fragen unserer Zeit befassen. Zum Beispiel am ersten Abend, der ja heute schon ist, oh Gott, haben wir Hasan Kasim da, die Kulturpolitikerin Miriam Mahn und den Soziologen und Autor Aladin Elmar Falani. Moderiert wird die Veranstaltung von Dunya Hayali. Und es geht darum, also wir wollen erstmal einen allgemeinen Blick haben, Politik, Gesellschaft, Literatur. wir sind hier, wo steht Deutschland? Also was ist jetzt in den letzten 2 Jahren vielleicht passiert? Ist rassismuskritische Arbeit sichtbarer geworden? Wie ist die Situation für Menschen mit Migrationserbe? Weiter geht's morgen mit dem Thema Intersektionalität, die feministische Dimension. Was bedeutet die Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungskategorien gegenüber einer Person? Am meisten sind davon Frauen betroffen. Und da haben wir Emilia Reuth zu Gast und Theresa Bücker. Und die wunderbare Hadija Haruna Oelker wird diesen Abend auch moderieren. Wir haben aber auch, es geht auch darum, wie kann Literatur solche Ereignisse wie das Attentat von Hanau verarbeiten. Und da machen wir eine kleine Exkursion vom Literaturhaus Frankfurt ins Kulturzentrum Hanau und sprechen mit der Autorin Sheda Basiar und Lena Gorelik. Und da führt das Gespräch die Literaturkritikerin Miriam Schellbach.
Wie sieht es denn, wenn Sie sagen, wie sich das in der Literatur spiegelt, aber wie sieht es denn eigentlich mit kultureller Diversität im Literaturbetrieb selbst aus? Ist der denn divers genug Ihrer Meinung nach?
Also ich finde, dass der Literaturbetrieb sich ja nicht gerade mit Ruhm bekettert in puncto Diversität. Damit meine ich aber, sie ist kaum vorhanden, und ich meine damit nicht ausschließlich die kulturelle Diversität, sondern auch die Verteilung von Männern und Frauen, also insbesondere in Entscheidungspositionen. Aber auch in Bezug auf kulturelle Diversität gibt es ja noch jede Menge Handlungsbedarf. Auch wenn in den Verlagen jetzt immer mehr Autorinnen und Autoren erscheinen, die auch andere Perspektiven mit einbringen, wird die Branche doch sehr stark dominiert von sogenannten, ich sage das mal, Copyright-Deutschen und insbesondere eben auch in Verlagen, Kulturinstitutionen, der Literaturkritik oder auch zum Beispiel in den Juries. Also da gibt es noch viel zu tun, weil, wie soll ich sagen, der Betrieb spiegelt einfach nicht die unsere Gesellschaft wieder, die ist nämlich ein bisschen anders verteilt.
Aber offenbar ist das Interesse am Thema ja groß, denn die erste Ausgabe des Festivals für kulturelle Diversität war ja so eine Art Versuchsballon, und das ist ja offenbar ganz gut so aufgegangen, dass sie es jetzt nochmal machen können.
Ja, also Tatsache hat uns das auch nochmal gezeigt, dass wir dass wichtige Stimmen sind, die einfach schon so lange an den Rand gedrückt werden, obwohl sie eigentlich genau in unserer Mitte sein müssen und jetzt Gehör finden müssen. Wir hatten aufgrund der Pandemie konnten wir eben kein Saalpublikum reinlassen. Wir haben gestreamt und wir haben über 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bundesweit erreicht. Und das ist hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Das war nochmal auch eine Bestätigung für unsere Arbeit und auch sehr wertschätzend auch den Menschen gegenüber, die da eben da waren und uns auch an ihren Lebenswirklichkeiten haben teilhaben lassen.
Dann wünschen wir Ihnen auch für diese Ausgabe viel Erfolg, Selma Wels. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und das Festival für kulturelle Diversität, das findet ab heute statt, bis zum Sonntag im Literaturhaus Frankfurt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Im März wird der österreichische Schriftsteller Karl Markus Gauss mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Und da schaut man natürlich besonders gespannt auf sein neuestes Buch. Es heißt Die Jahreszeiten der Ewigkeit, und Jörg Margenau hat es gelesen. Herr Margenau, das Ganze geht ja wohl auf ein Tagebuch, ein sogenanntes Journal zurück, das Gauss sich vorgenommen hatte. Ist das jetzt etwa eins der ja doch etwas reichlich verbreiteten Corona-Tagebücher?
Zum Glück möchte ich sagen nicht. Es geht ein bisschen weiter zurück. Es setzt ein. Er hat sich vorgenommen, an seinem Geburtstag, am 60. Geburtstag im Mai 2014, 5 Jahre lang Tagebuch zu schreiben. Und das hat er dann auch durchgehalten bis Mai 2019. Alles zu notieren, was ihm begegnet, was ihm auffiel, was er auch gedacht und reflektiert hat. Und dann hat er sich zurückgezogen und sich auch während des Tagebuchschreibens schon darauf gefreut, dass er endlich zu Hause bleiben darf. Und aus diesen Notizen dann das Journal gebaut, das jetzt erschienen ist. Und das ist thematisch geordnet. Das ist also jetzt nicht chronologisch ein Tagebuch, sondern eher aphoristisch, Bemerkungen zur Zeit. Aber eben nicht ein Corona-Tagebuch. Es geht ihm nicht darum, die gegenwärtige Gegenwart mitzuschreiben, sondern die Welt zu entwerfen, so wie er sie sieht, und die Dinge zu fassen, die doch auch sehr oft vergänglich sind. Vergänglichkeit spielt eine große Rolle in diesem Buch.
Aber jetzt ist er ja eigentlich jemand, den man auch für seine vielen Reisebetrachtungen kennt. Er war ja viel an den sogenannten Rändern Europas unterwegs und hat darüber geschrieben. Spielt es hier auch mit rein?
Er ist sehr viel auf Reisen. Er sitzt auch oft in Hotelzimmern und überlegt sich, was er jetzt noch tun soll. Die Ränder kommen nicht so vor wie in anderen Zeiten bei ihm, also wo er sich mit den gerade auch den sprachlichen und kulturellen Minderheiten Europas beschäftigt hat. Aber die Ränder sind sichtbar im Zentrum Europas. Es geht vor allem auch immer wieder um Sinti und Roma und unseren Umgang mit ihnen, um den Umgang mit Armut oder mit der Sichtbarkeit von Armut in den großen Städten. Auf einer dieser Reisen, das hat sich mir auch eingeprägt, in Ungarn sieht er einen Zigeunergartenzwerg. Das fand ich auch sehr schön. Und das auch zu bemerken dann, also dass in einem Vorgarten mit lauter Gartenzwergen dann auch der Zigeuner sitzt, der dann seinen Hut hinhält und bettelt. Und darüber macht er sich dann auch seine Gedanken, was das über das gegenwärtige Ungarn aussagen könnte.
Sie haben schon noch ein Thema angesprochen, eben, dass er sich mit der Vergänglichkeit beschäftigt. Was treibt ihn noch um? Womit beschäftigt er sich so im Großen und Ganzen in diesem Buch?
Die Jahreszeiten der Ewigkeit deutet ja schon darauf hin, dass es auch um das Verhältnis zu Zeit geht und zu Geschichte. Dieser Titel, der ist etwas, was zurückgreift auf eine Kindheitserinnerung von ihm, dass sein Bruder ihm oder er immer gesagt hat, auch die Ewigkeit muss doch Jahreszeiten haben, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ich will das nicht, dass irgendwas irgendwie so ganz feststeht. Und sein Bruder wies ihn dann darauf hin, das kann ja wohl nicht sein. Unendlich ist unendlich und dann hört was eben auch nicht mehr auf. Aber er verteidigt immer die Zeit und die Geschichte gegen die Ewigkeit oder gegen den Stillstand. Egal, was er sieht, ob es Idyllen sind, ob es Momente sind, die er herausgreift, er öffnet sie in die Geschichte hinein und schaut, was da früher war. Selbst irgendwelche abgelegensten Dörfer, die so tun, als ob bei ihnen keine Geschichte stattfindet, weil alles immer schon so war, werden von Gauss in den Zeitfluss hinein zurückversetzt. Und das ist eigentlich die Bewegung, die dem Titel entspricht und die dieses Buch für mich auch so lesenswert macht.
Und tritt er denn auch als Person da stärker in Erscheinung? Haben Sie ihn auch noch mal irgendwie plastischer persönlich kennengelernt?
Er tritt jetzt nicht auf als jemand, der sein Leben erzählt, aber er tritt als Reisender auf und als einer, der die Welt beobachtet. Er wird kenntlich in der Art und Weise, wie er sieht und denkt. Und das ist ja vielleicht viel mehr. Er weiß das auch ganz genau, was er tut. Und er weiß auch, dass ein Journalschreiben eine gewisse Eitelkeit und sich selbst wichtig nehmen bedeutet. Sonst würde man das nicht tun. Sonst schreibt man keine Aphorismen und erklärt den Menschen irgendwie, wie es denn mal ist. Er weiß es aber. Und sehr interessant fand ich den Satz, wie er sich selber sieht. Dass er nämlich sagt, ich bin nicht die Voraussetzung, sondern das Ergebnis meines Schreibens. Ich bilde mich nicht ab, sondern erschaffe mir ein Selbstbild. Und am Ende fängt er dann aber auch an dieses selbst erzeugte Selbstbild selber zu glauben. Also es ist ein Selbstentwurf in der Weltwahrnehmung. Und das ist ja auch etwas, was wir, glaube ich, alle tun, so wie wir durch die Welt gehen, dass man sich ständig selber entwirft. Und das wird ihm schreibend deutlich und das führt er auch schreibend vor.
Und ist Ihnen irgendwas besonders hängen geblieben? Oder irgendwas, was Sie quasi so mitgenommen haben in Ihr Leben aus diesem Buch?
Es ist sehr viel, sowohl an Reportageelementen, zum Beispiel am Schluss, ganz am Ende, da ist er in einer Kapelle in Transkarpatien und genießt die Stille, während von außen plötzlich Gelächter hereindringt und die österreichischen Reisegefährten sehen auf ihren Handys das Stachvideo zum ersten Mal, das dann zum Rücktritt der Regierung geführt hat in seinem Land. Dieses Ibiza-Skandalvideo. Und wie da dann auch die Zeiten ineinander spielen, die Abgelegenheit der Welt und das Hereinbrechen des Politischen, das fand ich sehr, sehr gut gemacht in dieser Stelle. Beeindruckt hat mich aber etwas anderes, nämlich ein Kapitel über die Mehrheit der Minderheiten. Er selber wurde früher auch als der Minderheiten-Gauss geschmäht. Das fand man so ein bisschen lächerlich, dass er sich immer nur mit den Minderheiten beschäftigt und er selber war auch geneigt, Minderheiten für besser zu finden, allein dadurch, dass sie Minderheiten sind. Mittlerweile leben wir aber in einer Kultur, in der die Minderheiten die Mehrheit übernommen hat, weil jeder zu seiner eigenen Minderheit gehört. Also die Minderheit ist etwas, was mittlerweile gar nicht mehr unbedingt verteidigt werden muss, sondern weil jeder sich einer Minderheit zugehörig fühlt, fordert auch jeder den Respekt für sich und seine Minderheit ein. Und wir leben also in einer Mehrheit der Minderheiten. Das ist eine gesellschaftliche Beschreibung, die aus vielen Einzelaspekten zusammengesetzt wird. Und das ist für mich auch eines der zentralen Kapitel in diesem Buch.
Jörg Margenau über ein neues Buch von Karl Markus Gauss, Die Jahreszeiten der Ewigkeit, Journal, erschien beim Wiener Schollnei Verlag für 25 €.
Straßenkritik.
Ich bin Judith. Ich studiere in Eichstätt Grundschullehramt, beziehungsweise eigentlich bin ich fertig und studiere jetzt noch ein bisschen Musik. Und ich wollte von einem Autor erzählen, den ich besonders in meiner Jugend, aber auch heute noch unglaublich gerne lese. Und zwar ist das der Autor Rick Riordan. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall kann ich ihn super weiterempfehlen. Für Einsteiger ist wahrscheinlich seine erste Reihe Percy Jackson ganz gut geeignet. Da geht es um die griechische Mythologie und es geht um einen Teenager, Percy eben, der im ersten Band rausfindet, dass er ein Halbgott ist. Und in diese ganze Welt reinrutscht und Monster bekämpft. Und es ist ziemlich lustig geschrieben, deswegen mag ich es auch so gern.
Judith liest also in Eichstätt die Percy Jackson Bestsellerreihe von Rick Riordan. Im Taschenbuchschuber erschien mit über 2000 Seiten bei Carlsen und übersetzt aus dem Englischen hat das Ganze Gabriele Hefs. Es ist eine richtig schöne Geschichte, wie gute Nachbarschaft und beherzte Bibliophilie eine alteingesessene Buchhandlung in der Knesebeckstraße 11 in Berlin gerettet haben. Und der neue Inhaber ist Felix Palent und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Herr Palent.
Schönen guten Morgen, hallo.
Die Geschichte Ihrer Buchhandlung, die mal Leo Baumann gegründet hat, hätte die nicht das Zeug für einen der vielen Buchhandlungsromane, die es inzwischen gibt?
Ja, absolut. Ich glaube ja auch daran, dass wir einen sehr fleißigen Autor brauchen, der so mit Archivarbeit und viel Recherche arbeitet. Und dann kann man eigentlich an diesem Laden, an Leo Baumann und dieser Knesebeck 11, eigentlich den West-Berlin mindestens erzählen. Vielleicht den ganzen Westen, aber dann muss es schon ein richtig krass guter Autor sein.
Na, bin ich gespannt, ob Sie uns das dann irgendwann hier auf die Empfehlungsliste setzen, ob es das wirklich mal gibt. Sie haben uns drei Bücher ausgesucht, beziehungsweise drei Autoren, von dem einen gleich zwei Bücher. Was begeistert Sie so an Jack Kerouac?
Ja, ich wollte noch eins einschummeln, aber Rowohlt hat uns zum 100. Geburtstag, der jetzt im März ansteht, von Jack Kerouac gleich mit zwei Neuübersetzungen beschenkt. Zum einen die Dharma-Jäger und dann noch Engel der Trübsal. Und das ist im Grunde eine Sensation, denn bisher stand immer nur der zweite Teil übersetzt. Und der erste ist zum allerersten Mal überhaupt auf Deutsch zugänglich. Das ist ein schön dickes Buch, was die jetzt machen. Alle kennen ihn ja für On the Road, wo die mit dem Auto quer durch Amerika gefahren sind. Die Dharma-Jäger ist im Grunde die Fortsetzung, wo die jetzt nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern nur noch per Anhalterzug oder eben zu Fuß mit dicken Rucksäcken unterwegs. Und beim Engel der Trübsal ist es so, dass es eigentlich ein Buch ein bisschen des Stillstands ist. Denn er ist da auf einem Berg ziemlich betrübt, sagt ja der Titel schon, und muss zurück in die Bewegung kommen und sowas, ja. Also Kerouac lesen tut vor allen Dingen in diesem grauen Stillstandswinter, den wir momentan erleben, das tut einfach gut, wenn die unterwegs sind und diese tollen Freunde, diese hippen Hobos da unterwegs, toll, ja.
Also ein bisschen eine Flucht aus unserem grauen Alltag. Wie ist das denn bei dem Italiener, den Sie ausgesucht haben, Der letzte Sommer in der Stadt von Gianfranco Caligari? Was ist das für ein Buch?
Das ist im Grunde, wenn man einen Vergleich heranziehen möchte, ist das eigentlich die italienische Version von Boris Vians Schaum der Tage. Da gibt es einen Leo, der kommt in diese Stadt und will eigentlich von den ganzen grauen Gesichtern, die er da sieht, beschließt er, er müsste dem Leben eigentlich nur zugucken. Mitmachen macht gar keinen Spaß, wenn die alle so sind, aber er hat ein Problem, er ist manchmal ziemlich chronisch pleite. Und muss, tut einem ja leid, aber muss arbeiten gehen, ist Journalist beim Corriere dello Sport und treibt ansonsten so durch die Bars, hat eine Beziehung, die ist sehr eigenartig, wo man nicht so genau weiß, sind die eigentlich zusammen, mögen sie sich oder hassen sie sich. Und dann kommt ein Graziano aufs Spiel, sein bester Freund, und das ist eigentlich ein paradigmatisches Beispiel für diesen Caligari. Denn er, das ist so eine schillernde Figur, die aber wirklich auch einen riesen Abgrund irgendwie mit sich trägt, beziehungsweise da irgendwie davor steht. Und man staunt irgendwie. Es dauert ein bisschen, bis man in diesem Buch drin ist. Aber dann hat es einerseits diese römische Sommerromantik und andererseits aber auch was ganz Existenzielles irgendwie. Ja. Es ist nicht nur Badeanzug und Weißwein, sondern hat irgendwie der Sommer findet auch in den in den Seelen statt von diesen Menschen. Ja.
Also eine echte Entdeckung, Gianfranco Caligaric, der letzte Sommer in der Stadt beim Schollnai Verlag erschienen. Und dann haben Sie noch Valentin Gröbner, den hatte ich auch hier in der Sendung mit seinem neuen Buch Bin ich das? Eine kurze Geschichte der Selbstauskunft. Was gefällt Ihnen daran so gut?
Also für mich ist Valentin Gröbner ja ein absolut blitzgescheiter Bürgerschreck. Der weiß ja diese ganzen Bequemlichkeiten des Bürgertums und Selbstverständlichkeiten der Gegenwart irgendwie so zu lesen und einzuordnen, dass sie einem richtig fürchterlich werden. Ja, er macht das im Grunde so auf drei Elementen. Zum einen dem, was man heute so kennt, eben diese ganzen Tattoos, wo man sich selbst beweisen muss, die ganzen Fotos und aber auch die Wünsche, die man so hegt, meistens dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder irgendwelche Jammereien und so, die ordnet er dann sehr schön ein in so eine Form, was ist das eigentlich für ein Ich-Sagen, für ein Wir-Sagen? Und weil er eben Historiker ist, bohrt er dann anhand von diesen Motiven auch immer in die Geschichte hinein. Ja, das alles ist wie so ein Mosaik eigentlich. Das ist nicht so chronologisch gemacht, sondern was ganz leicht Mosaikhaftes. Und ich finde irgendwie, es ist so leichtfüßig, luftig, aber tut verdammt weh, das zu lesen. Ja.
Weil es auch nicht nur Selbstauskunft, sondern Selbsterkenntnis befördert?
Ja, richtig, klar. Und dieser Titel, Bin ich das, ist ja eben kein Ausrufezeichen oder kein Punkt dahinter, sondern ein Fragezeichen, weil man sich ja schon manchmal fragt, man erkennt sich ja auch mitunter selbst, bin ich das eigentlich noch oder was tut man eigentlich damit? Ja, und da kann er einem sehr schön so eine Art Horizontlinie aufzeigen und sagen, ja, erkennt ihr euch eigentlich noch selbst oder wo wollt ihr denn eigentlich hin? Wie ein Spiegel ist das eigentlich. Ne? Gröbner ist im Grunde der Halter des Spiegels, den er uns allen vorhält. Ja.
Felix Palent von der Buchhandlung Knesebeck 11, vielen Dank für diese Empfehlung. Alles Gute Ihnen, Herr Palent.
Danke Ihnen.